Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, moin zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich glaube, das ist mein drittes Mal, dass ich hier bin. Und irgendjemand hat schon gesagt, es ist ein Heimspiel. Ich freue mich, hier zu sein, wirklich irgendwie verbunden zu sein mit eurer Gemeinde. Ich glaube aber, ich war noch nicht im 10 Uhr Gottesdienst. Deshalb kenne ich wahrscheinlich einige noch nicht. Aber es ist nicht schlimm, wir werden uns gleich kennen. Ich freue mich, hier zu sein und diese Predigt zu halten. Über das Thema habe ich gerade genannt, Selbstverleugnung. Kein einfaches Thema, aber wir kriegen das hin. Bevor wir das tun, bevor wir in die Predigt einsteigen, spreche ich ein Gebet. Jesus, das ist unser Gebet, dass wir heute mehr von dir erfahren, den Blick auf dich richten, dass du zu uns redest, dass wir ja ein Stück weit mehr von dir erkennen. Egal, wo wir stehen, ob wir schon länger mit dir unterwegs sind im Glauben oder ob wir irgendwie ganz neu uns mit Glauben beschäftigen, zeig uns mehr von dir, wer du bist und was es heißt, dir nachzufolgen und was es heißt, uns selbst zu verleugnen. Bei diesem Thema, was uns vielleicht herausfordert, wenn wir es hören, hilf uns da, Perspektiven zu gewinnen und ein Stück weit hier verändert herauszugehen, anders als wir reingekommen sind. Mach dich groß vor unseren Augen. Ich bete, lass die Worte unseres Herzens, das Sinn all unserer Gedanken dir gefallen, du unser Herr und Erlöser. Amen. Ich habe eine absolute Lieblingssängerin, die deutsche Queen des Souls, die one and only Joy Denalani. Ich habe hier was mitgebracht. Wer kennt sie? Sehr gut. Ich mag euch sehr gut. Joy Denalani, bin absoluter Fan. Wenn ihr mich mal erleben wollt, wie ich so richtig Ballade, Soul-mäßig, melancholisch Lieder singe, dann bei Lieder von Joy Denalani, bei einer Schallplatte oder auf einem Konzert, da bin ich dabei. Sie hat ein Lied, Joy Denalani, das heißt Du allein, wo sie über Leid und Probleme in der Welt spricht. Und sie sagt in diesem einen Lied, und ihr seht es hier vorne, in einer Strophe des Liedes, jetzt stehst du hier, gebranntes Kind, siehst nur noch dich, für alles blind. Und dass es leicht wäre, habe ich nie erzählt, such nicht bei mir, wenn's bei euch fehlt. Ich kenne dein Leid, ich hab mein Teil, und hier kommt der Teil, der für unsere Predigt relevant ist, und jeder trägt sein Kreuz allein. Und jeder trägt sein Kreuz allein. Mit diesen Worten spielt sie offensichtlich auf Worte von Jesus an. Ja, der Folgendes gesagt hat, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich habe gedacht, Joy Denalani zitiert oder spielt auf Worte von Jesus an. Meine absolute Lieblingssängerin nimmt Worte hier von Jesus, meinem Herr, mein Retter, dem ich nachfolge. Aber im nächsten Moment habe ich mir gedacht, ich glaube nicht, dass sie den Kern dessen trifft, was damit gemeint ist. Wenn Joy davon redet, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dann meint sie sowas wie, wir haben alle schwere Sachen, die wir tragen müssen. Wir haben alle Dinge, die wir irgendwie durchleben müssen, die uns herausfordern, die schwere sind. Wir haben alle irgendwie unsere Lasten zu tragen. Aber was Jesus meint, ist viel radikaler. Was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, meint nicht, dass irgendwie das Kreuz einfach schwer ist, sondern etwas viel Radikaleres. Schaut, in unserer heutigen Zeit, wenn wir Christen sind oder kirchlich verbunden sind, dann ist das Kreuz ein Zeichen, irgendwas Schönes, ein Zeichen der Hoffnung, was Positives. Das war in dem ersten Jahrhundert nicht unbedingt der Fall. Das Kreuz war ein Symbol der Schande. Das Kreuz war ein Hinrichtungsmittel. Man könnte sagen, einer der schlimmsten Hinrichtungsmittel, die Menschen damals kannten. Einer der Schriftsteller und römische Schriftsteller und Politiker Cicero hat Folgendes mal zur Kreuzigung gesagt. Schon das Wort Kreuz soll dem römischen Bürger nicht nur persönlich fern sein, sondern auch fern von seinen Gedanken, von seinen Augen und seinen Ohren. Das Kreuz war nur Sklaven vorbehalten. Für den Abschaum des Abschaums. Und kein römischer Bürger durfte gekreuzigt werden. Und deshalb sagt, es soll den Menschen schon von den Augen, von den Ohren, schon von den Gedanken wegbleiben. Ja, es ist das Schlimmste, was sozusagen einem römischen Bürger passieren darf. Das Kreuz bedeutete die Verachtung des Selbst, die Schande des Selbst, der Tod des Selbst, das Ende des Selbst. Und dieses Wort benutzt Jesus. Und sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Joy trifft das nicht wirklich. Aber einer, der das besser trifft, den die meisten von uns kennen, ist Dietrich Bonhoeffer. Haben wir das Zitat hier mit? Dietrich Bonhoeffer sagt Folgendes zu der Nachfolge. Und er trifft das, was Jesus sagt, hier besser und richtig. Dietrich Bonhoeffer, Widerstandskämpfer, Theologe in der NS-Zeit, der sich für wahre Nachfolge Jesus bekannt hat und dafür eingesetzt hat. Folgendes sagt er: Wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Was Bonhoeffer, wie er mit diesem Sterben meint, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und selbst verleugnen sollen. Und darüber wollen wir in dieser Predigt sprechen. Was heißt Selbstverleugnung? Was machen wir damit? Und was für ein Selbst? Und wie können wir das verstehen? Das wollen wir tun und wir tun das in drei Punkten. Wir tun das in drei Punkten. Schauen uns den ersten Punkt an, das Problem mit der Selbstverleugnung. Zweiter Punkt, das biblische Prinzip der Selbstverleugnung. Und dann die Praxis der Selbstverleugnung. Wie geht das? Wie machen wir das? Wie machen wir das praktisch? Wir kommen zum ersten Punkt, das Problem mit der Selbstverleugnung. Wenn wir das Wort hören, Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen, dann klingt das ziemlich doll. Dann springt, glaube ich, nicht unser Herz. Das klingt sehr radikal. Und vor allem, wenn wir uns vielleicht neu mit Glauben beschäftigen, wenn wir vielleicht sogar Glauben eher zurückhaltend gegenüberstehen, Selbstverleugnung, das klingt nach Selbstverachtung, nach Selbstauslöschung, nach Unterdrückung, nach Unfreiheit. Ja, das klingt irgendwie, das klingt hart. Aber selbst wenn wir länger im Glauben unterwegs sind, Christen, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, ist es wahrscheinlich nicht ein Thema, wo wir alle sagen, ja, easy, gar kein Ding. Hand aufs Herz, von wem ist das die Lieblingsstelle in der Bibel? Ich merke, von keinem. Ja, auch uns fordert das heraus. Selbstverleugnung, das klingt sehr radikal und fordert, bewegt uns irgendwie alle. Das springt unser Herz nicht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum, wenn wir hören Selbstverleugnung, ist das so herausfordernd für uns? Es gibt, glaube ich, einige Gründe, aber ein Grund, glaube ich, ist unsere Zeit, von der wir alle geprägt sind. Wir leben in einer Zeit, in der genau das Gegenteil von Selbstverleugnung gelehrt, gepredigt und verbreitet ist. Ja, nicht Selbstverleugnung, sondern eher Selbstverwirklichung, Selbsterfüllung. Das ist das Klima, in dem wir leben. Ein Autor, ein Kulturphilosoph, Charles Taylor, sagt Folgendes: Wir leben in einem Zeitalter der Authentizität. Wir leben, so meint er, in einer Zeit, wo es darum geht, dass jeder seine eigene Art hat, sein Menschsein zu leben, zu aktualisieren. Und was extrem wichtig ist, vor allem in meiner Generation und danach, ist, authentisch zu sein. Das ist unsere Zeit. Ein anderer, ein Soziologe, Robert Beller, sagt Folgendes: Er beschreibt unsere Zeit als eine Zeit des expressiven Individualismus. Expressiver Individualismus ist ein Wort, haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört, aber ich erkläre es. Expressiver Individualismus ist eine bestimmte Sicht auf das Leben, eine Lebensphilosophie, die wir alle irgendwie verinnerlicht haben. Im expressiven Individualismus geht es darum, dass wir unser wahres Selbst, unser Ich entdecken, finden. Und wie tun wir das? Indem wir in uns hineinschauen, tief in uns, in unsere Intuition, in unsere Emotionen und dann dieses wahre Selbst, wenn wir es entdeckt haben, nach außen bringen. Und dann der Welt präsentieren, ausdrücken. Ja, deshalb hier expressiv, Expression. Das ist unsere Zeit, der expressive Individualismus. Und wir finden das überall. Wir finden das überall um uns herum. Wir finden das in Serien, in Filmen, in Slogans und Narrativen wie »Sei du selbst«. Mach dein Ding. You do you. Ich habe auf einer Nivea-Creme gesehen, Hashtag be you. Ja, oder Experte dafür ist Disney. Von Ariel bis Eiskönigin Frozen ist die Narrative eigentlich immer das Gleiche. Ja, du bist eingeschränkt in irgendwelchen Dingen, die dich eingrenzen und das Ziel ist, auszubrechen und dein wahres Selbst zu entdecken. Das ist unsere Zeit und Kultur und die Narrativen, die wir immer wieder hören. Und falls jetzt der eine denkt, ah, interessant, expressiver Individualismus, neues Wort gelernt, lass die Leute das mal machen. Nein, nein, wir sind alle expressive Individualisten. Wir sind alle davon geprägt. Das ist gewissermaßen das Klima, die Luft, die wir atmen. Da leben wir. Eine Umfrage. Wer sagt in regelmäßigen Abständen, ich brauche was Neues? Neue Klamotten, neue Wohneinrichtungen, neue Technik, neue Geräte. Ehrlich jetzt. Einige. Und die, die sich nicht melden, sind nicht ehrlich. Ja, das sind wir. Wir können uns ständig neu erfinden und Neues besorgen. Unser Markt, die Wirtschaft, der Konsumismus, der Materialismus macht es möglich. Das sind wir, so sind wir geprägt. Oder soziale Medien. Wer benutzt soziale Medien? Auch einige, ich auch. Soziale Medien sind der Ort von Selbstdarstellung, wo wir uns selbst präsentieren. Eine Story, die vor 1,5 Jahren ungefähr passiert ist. Meine Frau und ich waren mit unserer jüngsten Tochter, wir haben 3, wurde schon erzählt. Unsere jüngste Tochter waren auf einem Pastoren-Ehepaar-Retreat in Miami. Da waren wir eingeladen von einer Organisation, die uns als Gründung unterstützt. Und wir hatten volles Programm, also eigentlich gar keine Zeit. Aber wir waren in Miami. Come on. Ja, die Stadt der Palmen, der Strände, der Sonne. Also war klar, was dran ist. Obwohl wir überhaupt keine Zeit hatten, in Klammern, wir eine Tochter hatten, die genug Schlaf bekommen muss, haben wir gedacht, okay, irgendwie müssen wir so viel wie möglich von unserer Zeit hier in Miami rausholen. Und natürlich muss alles dokumentiert werden. Ist ja klar. Weil die Leute werden ja fragen, wie war Miami? Und dann musst du was präsentieren können. Also machst du Folgendes. Du hast eigentlich gar keine Zeit, irgendwas zu machen, volles Programm. Aber wir sind expressive Individualisten, also machen wir es möglich. Also machen wir unser Ding und versuchen dann hier noch ein paar schnell Bilder zu machen. Und dann mache ich ein Video, ein Reel, 4 Sekunden, länger, mehr war nicht drin. Und habe es hochgeladen. Und dann hat meine Frau mich höflich darauf aufmerksam gemacht. Hä? Du hast es ja nur in die Story gepostet. Ich dachte, du postest das in den Feed und verlinkst mich. Für diejenigen, die da nicht drin sind, Social Media, Instagram, die Story, wenn man da was hochlädt, kann man das nur 24 Stunden sehen, im Feed länger, ja, so lange wie man will. Aber da hat in mir und meiner Frau dieser expressive Individualismus gekickt. Da ja, kam man also raus, das sind wir. By the way, meine Frau kennt die Geschichte, ich darf es erzählen. aber das sind wir, ständig unterwegs, uns irgendwie selbst zu darzustellen. Das ist unsere Zeit. Alles um uns herum, unsere Technologie, der Markt, die Wirtschaft, alles, was wir erleben, prägt uns in diese Richtung. Selbstverleugnung, das ist unplausibel. Das macht keinen Sinn. Das ist unsere Zeit. Wir kennen das gar nicht anders. Einer, der Moralpsychologe Robert C. Roberts, sagt Folgendes zu unserer Zeit. Er sagt, wir wurden zu dem Glauben verleitet, dass unser Selbst unantastbar ist. Unser Selbst ist unantastbar, quasi heilig, könnte man sagen. Und dann sagt er weiter, genauso wie man früher dachte, dass es niemals angemessen sei, Gott zu verleugnen, scheint es jetzt nie richtig zu sein, sich selbst zu verleugnen. Also früher Gott nicht verleugnen, heute uns selbst nicht verleugnen. Unser Selbst hat quasi einen gottgleichen Status. Und deshalb fordert das uns so heraus. Alles, was wir kennen, prägt uns in diese Richtung. Es gibt mehr dazu zu sagen, obviously, bestimmt. Aber das ist einer der Hauptgründe, würde ich sagen. Unsere Zeit, in der wir sind, hat ein anderes Klima. Also das Erste, unser Problem mit der Selbstverleugnung. Aber wir wollen uns jetzt im nächsten Punkt anschauen, was bedeutet das eigentlich? Was ist das Verständnis von Selbstverleugnung? In der Bibel bekommt zum zweiten Punkt das biblische Verständnis der Selbstverleugnung. Jesus sagt in Vers 24 von 25 im Lukas-Evangelium, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wer wird es retten? Das Wort, was hier benutzt wird, was hier mit Leben übersetzt wird, ist das griechische Wort Psyche, von wo wir unser heutiges Wort Psychologie haben. Und Psyche hat die verschiedensten Bedeutungen. Psyche meint oft unser Leben, unsere Lebendigkeit, unsere Vitalität. Es meint manchmal, meint es den Lebensträger, den Menschen. Und an einigen Stellen, auch gar nicht so selten, meint es uns, dass das den Menschen von innen, den Menschen von innen betrachtet. So, die Seele ist jetzt nicht irgendwie so ein Geistwesen, was irgendwie rausschwirrt, wenn wir sterben, sondern es meint unser Ich, unser Selbst, unser erlebtes, unser erfahrenes Ich. Und wir sehen das zum Beispiel in folgendem Vers im Psalm 103, wo David Folgendes sagt. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Genau dieser Gedanke ist hier. David spricht hier zu sich selbst, zu seiner Seele. Die Seele ist unser Selbst. Und deshalb sagt Jesus genau das. Er sagt vorher, wer mir nachfolgen will, nimm sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Und dann spricht er eben den nächsten Vers und sagt, denn wer sein Leben um meinetwillen verliert und so weiter. Warum? Weil das selbst die Seele ist. So. Und hier muss man jetzt Folgendes wissen. In dem biblischen Verständnis sind wir mit unserem Selbst, mit unserer Seele als verkörperte Seele, genau genommen, sind wir gut geschaffen. Genau genommen, sehr gut geschaffen. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes, als Spiegelbilder Gottes, könnte man sagen. Wir sind geschaffen, Gott zu reflektieren. Jeder von uns, egal ob wir glauben oder nicht glauben. Wir sind geschaffen, Gott in dieser Welt zu repräsentieren und zu reflektieren. Wir sind keine Götter, aber wir sind wie Kinder, die die DNA ihrer Eltern in sich tragen und nach außen tragen sollen. Wir sind geschaffen, berufen mit Potenzial, mit Kreativität, mit Intellektualität, mit Individualität, diese Welt zu gestalten, zum Aufflug zu bringen. Das ist das biblische Verständnis. Und deshalb übrigens ist da ein bisschen was dran, wenn im expressiven Idealismus diese Vorstellung ist, dass wir in uns etwas haben, was irgendwie entfaltet werden soll. Aus biblischer Sicht, ja, wir sind gut geschaffen. Und deshalb ist auch diese Reaktion, die wir haben, wenn wir Selbstverleugnung hören, wo wir erstmal denken, Moment mal, nachvollziehbar. Weil Selbstverleugnung, das klingt ja so danach, das klingt wie Selbstverachtung. Es klingt wie Selbstauslöschung. Es klingt so, als müssten wir unsere Persönlichkeit beenden, als müssten wir aufhören, wir selbst zu sein, unser Menschsein aufzugeben. Aber das meint Selbstverleugnung nicht. Selbstverleugnung meint nicht Selbstauslöschung. Selbstverleugnung meint Selbstverleugnung. Es bedeutet, einen bestimmten Aspekt unseres Selbstes, eine Seite unseres Selbstes zu verleugnen. Darum geht es. Und dazu muss man noch eine zweite Sache wissen. Ja, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, als Spiegelbilder. Aber die nächste Folie, wir sind gebrochene Spiegelbilder. Wir sind zerbrochen durch Sünde. Wir sind geschaffen als Ebenbilder, aber wir sind gebrochene Spiegel, die nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und letztlich ist in uns, in diesem Zerbruch, ein Bruch. Nicht nur zwischen Gott und uns, sondern in uns selber. Da ist ein Split. Ein Bruch in uns selber. Eine Spaltung in uns. Ja, da ist unsere Seele, aber diese Seele ist gespalten. Und eine Art und Weise, wie die Bibel diesen Bruch, diesen Split in uns beschreibt, ist durch diese Sprache von Fleisch und Geist. Schon mal gehört? Geist und Fleisch. Zum Beispiel, das finden wir meistens bei Paulus, aber Jesus sagt das an einer Stelle ähnlich. Er sagt, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur, das Wort meint hier eigentlich, Fleisch ist schwach. Was ist jetzt der Geist? Was ist das Fleisch? Die nächste Folie. Wenn wir unsere Seele haben, dann ist der Geist, einfach gesagt, der Aspekt in uns, der auf Gott ausgerichtet ist, der Gott zugänglich ist, wenn wir das in unserer heutigen Sprache, unsere geistliche Seite, wenn wir das so sagen wollen. Und unser Fleisch ist eine antigöttliche, gegen den Geist gerichtete, gegen Gott gerichtete Seite. Manche Bibeln umschreiben diesen Geist, dieses Fleisch als unsere sündige Natur, unsere menschliche Natur, unsere gefallene Natur. Das ist das Fleisch. Und jetzt die Quizfrage. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nimmt sein Kreuz auf sich und verleugnet sich selbst. Welchen Aspekt unseres Selbst sollen wir verleugnen? Das Fleisch. Das Fleisch sollen wir verleugnen. Diesen Aspekt in uns, der Gottes guten Absichten in uns widerspricht, der gegen Gott ist, der nicht sich formen lassen will, in diese Fülle, zu der uns Gott beruft, dieses Selbst sollen wir verleugnen. Darum geht es, das heißt Selbstverleugnung. Ein Bild, wir klicken nochmal weiter. Achso, das auch noch. Das, was Jesus sagt in seinen Worten, sagt Paulus ähnlich. Er sagt Folgendes und er meint genau das. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur, sein Fleisch wörtlich, mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt Selbstverleugnung. Sein Fleisch, wie Paulus es sagt, zu kreuzigen, zum Sterben zu bringen. Diese Seite in uns, die quasi gegen den Geist, gegen Gott ist. Ein Bild, jetzt kommen wir dazu. Wer kennt dieses Bild oder diese Statue? Ja, das ist die David-Skulptur, relativ bekannt, einer der bekanntesten Skulpturen überhaupt, steht in Florenz in Accademia, gemacht von Michelangelo. Michelangelo hat hier was Besonderes geschaffen, weil diese Figur hier ist 5,1 Meter hoch, glaube ich, und 6 Tonnen schwer. und wurde gemacht aus einem Marmorstein, der ganze 12 Tonnen schwer war. Und dieser Marmorstein war da und es wurde im Auftrag gegeben, eine Skulptur zu bauen. Und ganz viele Skulpturbauer, Steinhauer haben sich an diesen Stein gemacht und 40 Jahre versucht, irgendwie daraus zu machen, aber haben es nicht gepackt. 40 Jahre. Und dann kam Michelangelo, hat diesen Marmorstein genommen und in 3 Jahren diese Skulptur gemacht. Ja, das war krass, das war quasi ein Wunder. Und da wurde einmal gefragt, wie hast du das gemacht? Und Folgendes hat er gesagt. Er sagt, oder ich lese es hier vor, ich sah im unberührten Marmorblock die perfekt geformte Skulptur, so wie als wäre sie vor mir. Meine Aufgabe war es dann, alles wegzuhauen, was nicht David war. Alles wegzuhauen, was nicht David war. Das ist, auf uns übertragen, letzten Endes Selbstverleugnung. Alles wegzuhauen, was nicht unserem wahren Selbst im Sinne Gottes entspricht. Selbstverleugnung heißt, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und die Dinge ablegen, die nicht in seinem Sinne sind. Von diesem Gott, der Gutes für uns möchte, der uns neu in unsere volle Ebenbildlichkeit bringen möchte. Jesus ist letzten Endes gekommen, um uns als von gebrochenen Spiegel zu Heilspiegeln zu machen, die neu ihre Identität, volle Ebenbilder Gottes werden. Und wie werden wir das? Indem wir Jesus ähnlich werden. Jesus, der das Gottes Ebenbild par excellence ist, der Gott im vollsten Sinne widerspiegelt. Deshalb sollen wir ihm wenig ähnlich werden. Selbstverleugnung heißt, dass alles, was diesem Ziel widerspricht, dass wir das aufgeben. Ein anderer, der Theologe John Stott, sagt es folgendermaßen. Er sagt, das Selbst, was wir bejahen und schätzen sollen, ist unser geschaffenes Selbst. Alles in uns, was mit Jesus Christus unvereinbar ist. Wahre Selbstverleugnung ist nicht der Weg zur Selbstzerstörung, sondern der Weg zur Selbstentdeckung. Ein anderer, Dallas Willard, christlicher Philosoph, sagt es so. Selbstverleugnung ist die Aufgabe eines minderwertigeren, sterbenden Selbst für ein größeres, ewiges Selbst. Jesus verweigert uns die persönliche Erfüllung nicht. Er zeigt uns vielmehr den einzig wahren Weg dorthin. In ihm finden wir unser Leben. Er will nicht, dass wir unser Erbe als Menschen, die zum Bilde Gottes geschaffen sind, unser Erbe, wahrhaftige Güte, Erfüllung und Vollmacht zu finden, verkaufen für Geld, ein wenig verbotenen Sex, Ansehen, Macht und so weiter. Das ist Selbstverleugnung. Nicht die Auslöschung unseres Selbst, nicht Selbstverachtung, sondern die Verleugnung unseres falschen Selbst, damit wir hinkommen zu diesem wahren Selbst, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist das biblische Verständnis von Selbstverleugnung. Okay? Letzter Punkt. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das jetzt? Wie geht das praktisch? Und ich möchte mit uns 3 Sachen anschauen. Ich möchte 2 Voraussetzungen, die ganz wichtig sind, und anschauen. Und dann einen praktischen Weg, wie wir uns in Selbstverleugnung üben können, wie wir das leben können. Das erste ist, wo man sich fragen kann, okay, wenn wir irgendwie ein wahres Ich, ein falsches Selbst haben, woher weiß ich, welches Selbst ich verleugnen soll? Oder anders gesagt, woher weiß ich, dass ein Gedanke, ein Impuls in mir, der hochkommt, gut oder falsch ist, im Sinne Gottes ist? Ich weiß das, indem ich immer mehr da hineinwachse, zu entdecken, zu kennen, wer Gott ist, wie er ist und was sein Wille ist. Oder kurz gesagt, wir brauchen Gottes Erkenntnis. Wir müssen Gottes Erkenntnis haben. Wir müssen Räume haben. Oder die Frage ist, haben wir Räume? Haben wir Räume, wo wir Gott zu uns reden lassen? Nehmen wir uns die Zeit? Wir leben, glaube ich, alle in dieser hektischen, busy Welt, wo es schnell passieren kann. Und ich nehme mich da rein, nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern ich spreche von mir. Wo wir so busy sind und nicht die Zeit haben und vielleicht nicht genug die Räume schaffen, dass Gott wirklich zu uns redet und wir nach und nach immer mehr erkennen, wie er ist und dass sein Wille nach und nach zu so einer inneren Lebenseinsicht, fast schon so einem inneren Kompass wird in unserem Leben. Ich merke das bei mir, der sehr viel busy unterwegs ist und wo ich merke, dass ich Gottes Stimme erst wahrnehmen kann, bei all dem Lärm, wo ich ruhig werde, entschleunige, in die Stille komme. Und dass es nach und nach sich wie die Sediment ablegt und ich dann erst Gott hören kann. Also an uns, haben wir die Zeit, schaffen wir die Räume, geben wir Räume, dass Gott all das, was nicht dem wahren Bild, diesem wahren Jesusbild in uns entspricht, abhauen kann. Das erste, Gotteserkenntnis. Und neben dieser Gotteserkenntnis gibt es noch eine zweite Erkenntnis, die sehr wichtig ist, nämlich die Selbsterkenntnis. Wenn wir uns selbst verleugnen sollen, dann müssen wir unser Selbst kennen. Dann müssen wir unser Selbst kennen. Und letzten Endes gehören Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis zusammen. Johannes Calvin, ein Theologe, Reformator, sagt Folgendes. Er sagt, alle unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Gehört zusammen. Gotteserkenntnis, Selbsterkenntnis. Und einer, Rich V. Lodas, Pastor aus New York, sagt Folgendes. Ganz wichtig. Man kann Gott nicht tief kennen, wenn man sich selbst fremd ist. Man kann Gott nicht tief kennen, wenn man sich selbst fremd ist. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis gehören zusammen. Wir werden Gott nicht tief kennen und immer mehr darin wachsen, Gott zu erkennen, wenn wir uns selbst nicht kennen. Wir werden in unserem geistlichen Wachstum, auf diesem Weg Jesus ähnlicher werden, werden wir stagnieren, nicht weiterkommen, wenn wir uns nicht selbst kennen. Wenn wir nicht Räume haben, um vor der Gegenwart Gottes uns selbst zu reflektieren, wahrzunehmen. Wie steht es um mich? Wie ist es mit meiner Biografie? Wie ist es mit meinen Lieblingssünden, mit meinen Schwächen? Was bewegt mich? Was motiviert mich? Wer bin ich? Wir können Gott nicht in Tiefe erkennen, wenn wir uns selbst nicht erkennen. Deshalb auch die Frage an uns. Haben wir Räume? Haben wir die Zeit, uns selbst zu entdecken, uns selbst zu kennen? Ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Und by the way, wir müssen das nicht alleine machen. Zum Glück. Ja, wir brauchen sogar unser Gegenüber. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen unsere Freunde, unsere Partner, unsere Familien, unsere Pastoren, unsere Mentoren. Also das kann passieren in Kleingruppen, in so vielen Settings, durch Therapie, durch so viele Sachen. Aber was es auch ist, nimm das mit, nimm dir Räume, such dir Räume und gib dir Zeit, wirklich dich in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart anderes rückspiegeln zu lassen, um letzten Endes wirklich Jesus ähnlich zu werden. Okay, zweites. Wir brauchen Selbsterkenntnis. Und dann das Letzte. Es gibt vieles weiteres, was man sagen kann. Aber ich habe nur eine Sache hier genommen. Und zwar, wie können wir uns selbst verleugnen? Durch Demut. Demut. C.S. Lewis hat mal gesagt, eine gute Definition gegeben, was Demut bedeutet. Er hat gesagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Demut heißt nicht, weniger von sich zu denken, sich selbst zu verachten, sich einfach nur klein zu machen. Das bedeutet, weniger an sich zu denken. Es bedeutet, sich in dem Licht, in der Gegenwart Gottes richtig zu sehen, als der, wer wir sind. Das bedeutet Demut. Und Demut bedeutet immer auch, hat immer auch eine Dimension mit Blick auf den anderen. Demut heißt, dass ich mich zurücknehme, dass ich den anderen höher achte als ich selbst. Das bedeutet Demut. Und deshalb hat Demut immer auch mit Dienst zu tun, mit dem anderen, mit dem Dienst am anderen zu tun. Ein nichtchristlicher Sportwissenschaftler sagt Folgendes, er sagt, Siegberg A. Warwitz sagt, kann man sich gut merken, was ist Demut? Demut ist Mut zum Dienen. Demut ist Mut zum Dienen. Also Demut meint nicht nur eine Haltung, sondern sie ist ein Dienst, sie ist praktisch, ein Dienst am anderen, ein Achten des anderen. Und stellen wir uns vor, wir würden diesen Weg von Demut gehen. Stellen wir vor, wir würden diesen Dienst am nächsten wählen. Wir würden den anderen wirklich höher achten als uns selbst. Wir würden in einer anderen Welt, in einer anderen Gesellschaft leben. Also gehen wir, wollen wir diesen Weg gehen? Den Weg des Dienstes, den Weg des Demuts. Schaut, letztlich ist Demut, der Weg des demütigen Dienstes, der Weg schlechthin, der Weg vom Kreuz, weil Jesus ist diesen Weg gegangen. Schaut, Jesus ist Gott im Fleisch, Mensch geworden. Und er hat etwas ganz anderes geprägt, etwas ganz anderes gelebt. Er ist diesen Weg des Kreuzes gegangen. Wenn Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, dann beschreibt Jesus hier einen ganz anderen Weg, einen gegenteiligen Weg zu unserer Zeit, wo es um Selbsterhöhlung und Selbstverwirklichung, um Ellbogengesellschaft geht. Jesus geht hier den Weg der Selbstverleugnung und den Weg der Demut. Und schaut, Jesus ist keiner, der zu seinen Leuten gegangen ist und ihnen sagt, verleugnet euch selbst und hat es nicht getan. Jesus hat es selbst gelebt. Jesus ist kein Elfenbeinphilosoph, kein Denker, der schöne Sprüche raushaut und sie selbst nicht lebt. Jesus hat seine Weisheit gelehrt und gelebt. In den Kategorien unserer Zeit, Charles Taylor und so, Jesus war authentisch. Und Jesus hat sich selbst verleugnet. Jesus hat Demut gelebt. Jesus hat die Menschen geachtet, er hat sie geliebt, er hat ihn gedient, er hat in Demut gelebt. Jesus hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz auf sich genommen. Er hat sein Kreuz getragen. Bis zum Tod am Kreuz. Und selbst dort am Kreuz, als er dort hing, denkt er nicht an sich, sondern an die anderen. Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum geht Jesus diesen Weg? Warum geht er am Kreuz? Warum tut er das? Weil das der Weg war, durch den Gott uns frei machen wollte. Frei von unserer Schuld. Frei von unserer Sünde. Frei von unserer Gebrochenheit. Frei von unserem falschen Ich. Von diesem fleischlichen Ich, das uns abhält, in dieses Leben, das Gott für uns bestimmt hat, hineinzukommen. Deshalb geht Jesus ans Kreuz. Wozu? Damit wir heil werden. Damit wir vom gebrochenen Spiegel zu heilen Spiegeln werden. Damit wir neu hineinkommen in die volle Gottesebenbildlichkeit auf dem Weg im Sinne Jesus. Deshalb macht Jesus das. Damit wir mit Jesus von den Toten auferstehen. In das Leben, in die Fülle, die der zum Beruf. Jesus, der nach 3 Tagen von den Toten wieder aufersteht. Deshalb, dazu. Für wen tut er das? Für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und hier ein letzter Gedanke. Weil man sich ja fragen kann, okay, haben jetzt viel gehört. Warum sollte ich das alles tun? Warum sollte ich diesen Weg gehen? Warum sollte ich Selbstverleugnung leben? Ich habe es gerade angedeutet. Aber Jesus sagt es im letzten Vers von heute. Er sagt Folgendes. Denn wer sein Leben retten will, wir haben es gerade gehört, wird es verlieren. Wer sein Leben rettet, sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Kurz, was meint Jesus hier? Jesus redet nicht, wie wir denken könnten, einfach von der Zukunft, von Lohn und Nichtlohn in der Ewigkeit. Er redet vom Jetzt. Er redet davon, dass wir im Hier und Jetzt, wenn wir ihm nachfolgen, Leben empfangen. Jesus will letztlich uns sagen, versucht euer Leben, eure Seele zu retten, zu bewahren und ihr werdet Verlust erleben. Verliert aber eure Seele, euer falsches Selbst um meinetwillen und ihr werdet gewinnen. Einer sagt es schön, und das ist dann mein letztes Zitat für heute. Piet Caicedo, aber man kann sich das gut merken, er sagt Folgendes. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, dir aus Liebe zu Christus zu sterben, wird die Auferstehung eine Gewissheit sein. Wird die Auferstehung eine Gewissheit sein. Wie können wir Selbstverleugnung leben? Indem wir Gott erkennen, ihn selbst erkennen, diesen Weg der Demut gehen, diesen Weg vom Kreuz. Und ich habe viel gesagt und ihr werdet viel vergessen, aber dieses eine wünsche ich mir, dass ihr das behält. Auf Jesus schauen. Jesus hat Selbstverleugnung gelebt. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich das leben? Folgt dem Beispiel von Jesus. Wollen wir das tun? Amen. Ich spreche ein Gebet. Jesus, das ist unser Gebet, dass wir mehr da hineinwachsen, was du für uns vorbereitet hast. Dass wir zu den Menschen werden, zu denen du uns berufst, die ganz werden, die heil werden, die aus ihren Poren, in den ganzen Wesen, die ähnlich werden. Hilf uns, diesen Weg zu gehen. Hilf uns da, wo es auch schmerzhaft werden kann, da wo wir Dinge ablegen, abgeben müssen, wo du Dinge abhaust, damit wir in diese wahre Gottesebenbildlichkeitskultur hineinkommen. Herr, wir danken dir, dass du uns Leben schenken willst und wir bitten, dass du uns hilfst, auf diesem Weg dir ähnlich zu werden, zu deiner Ehre. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.